gehen und das Körper sich bewegen, Rhythmus zucken und ich schweben. Was ich will, ist dein Erbeben. Nenn es Masochismus, ich nenne es Bewegung, komm und gib mir einen Kuss. Denn ich werde dir nicht wehtun, Schluss mit der Gemütlichkeit, dafür habe ich keine Zeit.
Hallo, es wird nicht eingeschlafen.
Vorbei. Und was übrig bleibt, ist eine Handvoll Wehmut. Keine Mittelmäßigkeit, keine Angst vor morgen, keinen Abend vor der Glotze, keine Altersvorsorge, keine langweilige Scheiße und vor allem kein Bedauern, dass es früher besser war, denn ich sehe den Schmerz schon lauern.
Wie diese kapitalismuskritische Orientierung aussehen kann, wollte ich jetzt nochmal vielleicht zum Gegenstand kurz machen. Und zwar aufgreifend auf die Bemerkung meines Vorredners, der ja sozusagen nochmal die Frage aufruft, gibt es ein Zurück aus dem Kapitalismus, sondern vorwärts im Kapitalismus oder einfach nur gerade voraus, möchte ich nochmal auf Donna Haraway hinweisen, die ja auch mal in einem ihrer Texte formuliert hat, das Verhältnis von, sage ich mal, der asiatischstämmigen Computerprogrammierung in New York und dem Verhältnis der Sweatshirt-Arbeiterin in der Sonderwirtschaftszone in Vietnam oder sowas dann. Und genau diese Verhältnisse sozusagen in Verbindung zu bringen und eben nicht nur diese Sweatshirt-Bedingungen zu kritisieren, sondern eben auch die Verhältnisse, in denen sie selber lebt. Und das wäre ja sozusagen eine andere Form von Kritik als Solidaritätsarbeit mit sozusagen mit den Ländern oder sowas dann. Und sie finde ich ganz inspirierend der Frage jenseits, also vorwärts im Kapitalismus. Manche werden sie ja auch von dem Cyborg-Manifest kennen, wo sie sozusagen jenseits, sage ich mal, von traditionellen Geschlechtertrennung und Trennung Technik, Mensch, Biologie sozusagen einfach Gesellschaftsentwürfe, sozialistische Gesellschaftsentwürfe entwickelt oder sowas, in der Technik und Mensch sozusagen eh eine Einheit sind und ob das sozusagen überhaupt die richtige Vorstellung ist von wir als Menschen und Technik gegenüber oder ob wir nicht sozusagen gegenseitige Funktionen voneinander sind. Also einfach andere Betrachtungsweise, wie man in diesen Apparat, der damals seit 500 Jahren sich da irgendwie generiert hat, was irgendwie ja auch Priester braucht, die diesen Apparat betreiben mit einer entsprechenden Form von Wissen und Ideologie und einer bestimmten Form der Reproduktion dieses Apparats. Einfach so sagen, vielleicht sich darauf einzulassen, das mal in der Form zu denken oder sowas. Das war sozusagen nochmal die Frage auf eine kritische Beleuchtung der Gegenwart. Wir müssen einfach die Kritik neu entwickeln. Und es gibt Kritik, man muss sie vielleicht auch nur erkennen in den wahren Verhältnissen drin. Mhm.
Ja, sehr spannend. Ja, vielleicht kann ich da auch nochmal ansetzen. Vorhin war ja auch die Frage, wie sieht es jetzt aus mit einer Kritik zum Beispiel an, wenn Frauen in bestimmten Verhältnissen arbeiten müssen? Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, würde ich sagen, dass es immer notwendig ist, Bedingungen zu kritisieren, die für die Menschen unerträglich sind. Das Problem ist natürlich trotzdem, das ist ja auch schon immer gemacht worden. Das war ja auch immer schon Kern des Antiimperialismus zu sagen, guck doch, was für ein Elend wird da verursacht. Ich meine, rauf und runter hat man berichtet, auch schon früher, wie übel die Lebensbedingungen sind, die Arbeitsbedingungen. Das hat sich ja nicht wesentlich geändert. Das ist auch vor 20, 30, 40, 50, 100 Jahren so gewesen. Man muss nur in die Minen gucken. Das heißt, und trotzdem ist es ja sozusagen letztlich nicht gelungen, ein Konzept zu entwickeln, sage ich mal, oder so eine revolutionäre Vorstellung, die Verhältnisse grundlegend kippt. Insofern sehe ich nicht die Möglichkeit, wie eben auch gerade gesagt wurde, daraus sozusagen eine Folge zu bekommen, die das Ganze irgendwie durchschaut. Wenn eine Arbeiterin in Guatemala oder in China unter solchen Bedingungen leidet, dann ist ja in erster Linie ihre Forderung, und die werden ja auch so gestellt, ein besserer Arbeitsplatz, bessere Arbeitsbedingungen, aber ja nicht keine Lohnarbeit mehr zu machen. Das heißt, die Forderung ist ja nicht irgendeine Form von Selbstbestimmung, sondern in der Regel jedenfalls ist die Forderung sozusagen in den wahren Verhältnissen besser bestehen zu können. Und das bricht sich nicht dadurch, dass man aufzeigt, nicht alleine dadurch, dass man aufzeigt, wie schlimm sie sind. Und da komme ich eher, in welche Richtung müsste eigentlich die Alternative gehen? Und das ist natürlich eben zu gucken, was macht eigentlich Marktwirtschaft, sage ich jetzt mal bewusst, aus uns hier auch. Und deswegen ist für mich eine Kritik des Kapitalverhältnisses eben ganz wesentlich auch Kritik der Bedürfnisse. Man kann gerade nicht von den Bedürfnissen ausgehen, weil die sind sowas von warenförmig konstituiert in unserer Gesellschaft, dass es gerade eigentlich darum geht, wie die Bedürfnisse entstehen in dieser Gesellschaft, und gibt es falsche Bedürfnisse sozusagen, so wie es eben falsches Denken gibt, ideologisches Denken, diese Kritik. Und da kann man, ist meiner Meinung nach, sehr wunderbar, du hast es ja auch schon gesagt, sehr wunderbar hier ansetzen, weil die Kritik liegt einfach an tausend Ecken und Enden im Grunde, die diese Form der Entfremdung, nenne ich es jetzt mal, ja, oder warenförmiger Zurichtung jedes Individuums bestimmen. Also das heißt, für mich wäre das wichtiger, und zu sagen, was macht das Kapitalverhältnis als solches mit den Menschen, ne? Hat das irgendwas mit Selbstbestimmung zu tun oder mit einer Möglichkeit, sozusagen kollektiv bewusst seine Reproduktion in der ganzen Komplexität zu gestalten? Ne? Und das wäre für mich sozusagen auch ein Thema, die Frage, wie man das unterbringen kann in so einem G8-Gipfelprotest, ne? Und eben sich nicht nur darauf zu setzen, dass man wieder halt bestimmte Ausbeutungsverhältnisse hochhält, ne, und also sichtbar macht.
Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Anknüpfpunkt. Also gerade du hattest Donna Haraway ins Spiel gebracht. Mir geht es oft so, wenn ich über die G8-Proteste nachdenke, dass ich das Gefühl habe, es sind in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren eigentlich teilweise sehr gute Analysen von Kapitalismusverhältnissen, also weiß ich, über Foucault teilweise, über Donna Haraway teilweise, über Geschlechterverhältnisse in den Queer Studies, über Identitätskonzepte, ja, auch eben auch wertkritische Ansätze, die gibt es ja teilweise, aber sie werden formuliert, wie lassen die sich aber in einen Protest gegen den G8 einbinden, solche Ansätze? Und ist es nicht sogar eher so, dass das G8-Spektakel, wie ich es jetzt mal nenne, nicht an sich grundsätzlich gar nicht diese Bühne, was ja eine Bühne ist, in einem gewissen Sinne eine Bühne für G8 selber, als symbolisches Feld, als Medienfeld. Wir sind da und wir repräsentieren uns da. Und wiederum die Gegenbühne der Anti-Glob-Bewegung, die sagt ja, wir sind auch da und wir fordern auch was. Und das Spiel, also die Kommunikation der beiden Seiten, ist eigentlich ziemlich vorgegeben. Es ist vorgegeben, wann dieses Ding stattfinden wird. Es ist vorgegeben, wann die Leute da hinkommen. Beide Seiten, in Anführungsstrichen. Ja, aber es gibt ja sehr viele jetzt linke Gruppen, die sagen, das ist eben die Bühne, diese Bühne wollen wir nutzen. Wir wollen unsere Inhalte reinbringen, sei es landwirtschaftliche Themen, sei es Migration, sei es eben dieses ganze Weltwirtschaft, sei es Kapitalismus. Ne? Also Make Capitalism History ist so dieser eine Slogan von einer großen Bündnisgruppe, wo schon klar ist, es geht eben auch um Kapitalismus. Oder sei es das Antifa-Bündnis, was irgendwie ein Flugblatt geschrieben hat mit, es geht um alles. Bündnis, es geht um alles. Es sind halt sehr große Forderungen da, halt eben genau mit dem G8 das zu verknüpfen. Und ich frage mich immer, kann das funktionieren? Oder funktioniert es? Oder ist es so nicht grundsätzlich sozusagen vielleicht auch ein Irrweg, das auf diesem Weg zu probieren? Also ich will es nicht gegeneinander diskutieren. Oder ich will es schon diskutieren, aber ich will nicht nur immer nur schwarz und weiß sagen, entweder ist es ganz schlecht oder ist es ganz falsch, das zu tun. Genau, weil ein Punkt für mich ist immer noch da drin, dass ich denke, es ist ein ganz starker Anziehungspunkt eben auch für eine Anti-Glob-Bewegung und es gibt da irgendein Begehren drin. Du hattest das mit dem Begehren auch vorhin. Was ist dieses Begehren da drin? Also es sind eigentlich im Prinzip zwei Punkte. Was ist das Begehren und wo könnte man auch in Anführungsstrichen eine schlaue Analyse mit auch schlaueren Anführungsstrichen Protestformen, Widerstandsformen verbinden?
Also ich habe ja vorhin in meinem Text diese Parole gebracht mit den Globalisierungsgewinner Deutschland ins Zentrum der Kritik zu nehmen. Und das ist auch schon so von mir der Gedanke. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber der zugrunde gelegene Gedanke ist eigentlich zu sagen, Inhalten zu gucken, wie kann ich da reingehen und nicht, wie kann ich mich einer Form von Protest anpassen oder mich kompatibel machen mit dem Spektakel, sondern eben eher zu gucken, wie kann ich irritieren, wie kann ich inhaltlich eine Radikalität formulieren oder einen Raum aufmachen, in dem radikal gedacht werden kann und begehrt werden kann. Und das ist für mich der Punkt, warum ich... Also weil ich finde, die Diskussionen hierzulande sind wirklich immer die Deutschland als Opfer der Globalisierung, das ist ja eine ganz gängige Geschichte und diese Sache damit einhergeht, also gerade auf der Linken, in der reformerischen Linken oder in der staatstragenden Linken, sage ich mal so, wo ja dann auch der Anschluss eigentlich an die kapitalistische Konkurrenz und auch dieses Denken, dieses marktförmige Denken und dieses Konkurrenzdenken eigentlich rekapituliert wird oder dass es eine bestimmte Form von sozusagen Globalisierungskritik gibt, über die man auch in so eine nationale Schicksalsgemeinschaft vermeintlich mit reingeholt wird oder sich selbst argumentativ damit reinholt und sich selbst auch entmündigt. Also meiner Meinung nach ist es so, dass ein Teil dieses Protestes auch eine Form von Selbstentmündigung ist. Und
meinst du das?
Das meine ich dann zum einen, wenn man sich selbst als sozusagen Politikberatung anbietet für Gremien der G8 oder also so als wenn man sich damit eigentlich selbst entmündigt und so als so ein Stichwortgeber oder zu so einem Bittsteller bei der vermeintlichen Weltregierung degradiert. Das ist die eine Form der Entmündigung, aber die andere Form der Entmündigung ist auch, dass man sich selbst, wenn ich mich selbst als Teil des Kollektivs der Deutschen sehe, dann muss ich mich ja dafür selbst entmündigen. Weil dann bin ich ja Deutscher und dann kein Mensch mehr. Also ich bin kein Mensch mehr mit klaren Interessen oder vielleicht auch nicht so klaren Interessen, die natürlich auch marktförmig gedacht sind, sondern ich bin dann sogar so marktförmig. Ich finde, das ist die rabiateste Form der Marktförmigkeit. Gleichförmigkeit ist für mich dieses Denken als Teil eines nationalen Kollektivs oder einer Volksgemeinschaft in der deutschen Extremform. Das ist für mich die extremste und rabiateste, gewalttätigste, nicht radikale eben Form, sich da einzupassen. Und deswegen habe ich gedacht, an dem Punkt ist es interessant zu gucken, was irritiert da oder was bringt da vernünftige oder in meinen Augen aufklärerische, emanzipatorische Dinge rein. Deswegen habe ich das gesagt, Globalisierungsgewinner Deutschland, weil ich finde, wer davon redet, oder wer in Hamburg auch davon redet, dass Hamburg als Stadt der Pfeffersäcke und Säckinnen eben auch und natürlich auch der Menschen von unten, die daran gerne teilhaben, als kleine Deutsche oder als kleine Hamburgerinnen und Hamburger an der Globalisierung, als Aktienbesitzer, wie auch immer, dass das wichtig ist zu durchbrechen und dass es eben auch eine absolut obskure Geschichte ist, dass ein Großteil wirklich, wie gesagt, dieser G8-Geschichten und so eben ein alternatives Konkurrenzmodell eigentlich auch ein bisschen sozial verträglicher oder so weiter vertreten und diese eigentliche Rolle, die oder diesen einfachen Gedanken, den man ja auch bei Kapitalismus generell haben kann, dass Kapitalismus generell oder soziale Ungleichheit oder Armut basiert ja darauf, dass es Reichtum gibt. Also wenn nicht irgendjemand was wegnimmt, dann gibt es ja keine Armen, dann gibt es auch keine Reichen. Und genau, oder etwas abgibt auch, natürlich. Man ist ja selbst auch immer auch passiv oder erduldend auch ein Teil davon. Und dass es an diesem Punkt eben auch so ist. Und ich finde deswegen die Frage nach, ich finde es vernünftig, sich an Dingen zu beteiligen. Ich finde, wenn dann aber, das Wichtige ist in zwei Schritten. Der zweite Schritt ist erstmal, dass ich klar, was für Inhalte sind mir eigentlich wichtig. Und dann kann ich auch hingehen und mitmischen oder mich einmischen, wie auch immer. Also ich finde, mit einem Transparent nieder mit dem Globalisierungsgewinner Deutschland würde ich auch in Rostock rumlaufen. Aber ich würde nicht einfach da so als Masse mir irgendwie Bono, Grönemeyer und German Watch oder sonst
die
was
für Leute auf, anhören. Ne?
Bye.
Ich möchte, also genau, da fällt nochmal eine andere Form der Ebene der Kritik anmerken, weil ich glaube eben schon, dass die Inhalte doch immer kontaminiert sind durch den Rahmen und die Form, in der das auftritt. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr skeptisch, also weil die Analyse, warum ich überhaupt anfange, einen Gipfel der G8 zu besuchen, muss ja schon einen Grund haben, der sozusagen auf einer Analyse beruht, der mich dann dazu bringt zu sagen, okay, das ist tatsächlich ein Ansatzpunkt, wo ich eine Kritik artikulieren kann, die das Ganze meint. Und ich persönlich, also wie es ja auch vorhin schon geschildert wurde, ist doch genau das Gegenteil der Fall. Nämlich es muss eigentlich eher eine Analyse sein von, ich glaube wirklich, dass diese 8 die entscheidend das Problem sind und nicht die alltäglichen Vergesellschaftungsverhältnisse, nicht nicht meinen, dass das Fehlen meines Begehrens, nicht die, dass ich selber zur Ware geworden bin und alle Bilder, die von mir existieren und dann auch in so einem Widerstand existieren, wiederum warnförmig werden und so weiter. Also es ist genau tatsächlich das, was sozusagen diese ganzen Ebenen, die wir jetzt versucht haben, ja auch ein bisschen zu beschreiben, also eben von meinem Alltag über die nationalen Bourgeoisien und deren Konkurrenzverhältnisse bis zum Weltmarkt, genau diese Ebenen, die ja eine bestimmte Anonymität, die wo jede Akteurin eben immer nur ein Verhältnis zu allen anderen Akteuren zu betrachten ist. Genau, diese Analyse ist ganz klar, die müsste zu einem anderen Gegner führen oder zumindest zu einer anderen Fokussierung von Mobilisierung und meiner Meinung nach eben in erster Linie zu einer vernetzten, dezentralen und dann tatsächlich an den verschiedenen Stellen, nämlich genau international agierenden Handlungsfähigkeit, die jetzt tatsächlich sich eben so ganz merkwürdig dann ja doch immer in den, also jetzt in diesem Fall in Deutschland oder dann, wo das letztes Jahr in Russland war, da dann immer so ein bisschen zusammenfindet.
Ja, ich würde gern eigentlich auch daran anknüpfen. Also mich würde gerne nochmal, also jetzt auf euch beide Bezug nehmen, nochmal an den Begehren eigentlich anknüpfen, weil ich denke eigentlich, müsste es eher dezentrale Aktionen geben und dezentrale Vernetzungen. Wenn ich mich aber umschaue, ist vielleicht genau das auch ein Teil des Problems, dass es das nämlich nicht mehr gibt. Diese dezentralen Vernetzungen oder gab es die jemals gut? Ich weiß es gar nicht, bin ich zu jung für vielleicht. was ich immer das Gefühl habe, ja, es wird immer so gegeneinander diskutiert, man müsste ja eigentlich mehr im Alltag kämpfen, aber vielleicht ist die Vereinzelung im Alltag so groß schon, dass das gar nicht mehr wirklich funktioniert. Es gibt genug Ansätze, im Alltag zu kämpfen, man könnte sich mal vor das Arbeitsamt stellen oder wie heißt das jetzt, Agentur der Arbeit? Nein.
Bundesagentur.
Und dort irgendwie oder 1-Euro-Jobs nochmal thematisieren, die ganzen Verschärfungen einfach nochmal thematisieren, unter denen einzelne Leute jetzt in Deutschland, wenn ich jetzt erstmal nur auf Deutschland beziehe, leiden. Aber die Vereinzelung ist vielleicht so groß geworden. Ich weiß es nicht, ist vielleicht eine These von mir, dass nämlich der G8, die Proteste gegen den G8, ein Ansatzpunkt sind, sich eben nicht mehr so vereinzelt zu fühlen. Da können sehr viele Leute unorganisiert hinfahren und man ist irgendwie erstmal eine kritische Masse vielleicht auch wenn diese Masse vielleicht auch keine kritische Masse. Auch wenn man eben die Leute gar nicht kennt, mit denen man da gemeinsam auf der Straße ist. Ich frage mich ja eher, warum das so kommt. Also gestern war die You-May-Day-Parade hier. Also es war die You-May-Day-Parade vor ein paar Tagen. Und dort haben ja einzelne Leute ihre Themen auch eingebracht. Und es waren noch sehr viele Leute da, so wie gesagt, 100, es waren 3.000 bis 4.000 Leute, würde ich sagen.
Naja, nicht so ganz, aber...
War eine Menge Leute
da. Es waren eine Menge Leute da, über Zahlen muss ich mich nicht streiten. wo ich sehr froh darüber war, dass zum Beispiel die Boykottleute von der Universität dabei waren und sehr viele von diesen Boykottleuten da waren und T-Shirts von dem Boykott gegen die Studiengebühren, die jetzt in diesem Semester in der Uni Hamburg eingeführt worden sind, halt so ihren Protest auf die Straße tragen. Und dort finde ich auch gerade, da ist gerade was ein bisschen in Bewegung, was nicht eine Vereinzelung ist, zum Beispiel.
Also ich finde ja, du hast die Frage vorhin viel zu groß gestellt. Du hast irgendwie gefragt, na, hast gesagt, G8-Spektakel, symbolisches Medienfeld und wie wird diese Bühne benutzt und was ist eigentlich ein schlauer Protest und was ist das Begehren der Menschen, die dahin gehen.
Sehr schön zusammen.
Das habe ich mir merken können, weil ich genau denke, das ist der Moment, was erklärt, was da abgeht. Also es gibt eine große Veranstaltung, es gibt irgendwie jede Menge kleine Veranstaltungen, es gibt irgendwie Menschen, die fragen, was kann man denn da machen und manche, die das möglicherweise das erste Mal zu irgendeiner Demonstration gehen oder. Ich glaube, wenn du dich fragst, was ist das Begehren der Menschen, die da hingehen, ist es erstmal ein sich zeigen wollen, dass man entweder selbst betroffen ist oder auch unzufrieden ist mit den Bedingungen, in denen entweder habe ich eigene Not zu formulieren oder ich kenne jemanden, der hat Not zu formulieren oder ich finde, moralisch ist hier mal Schluss oder wie auch immer. Also die Anlässe, warum Menschen da hingehen, werden sehr, sehr unterschiedlich sein, sodass man gar nicht fragen kann, was ist das Begehren? Außer dass man vielleicht in Masse mal zeigen möchte, dass man nicht so ganz einverstanden ist mit allem, was hier so geschieht. So global würde ich das jetzt auch mal formulieren. Und ich persönlich finde das ganz angenehm, dass das eben nicht so einheitlich ist, weil es den Gedanken erwecken könnte, als gäbe es da dieses große Treffen von irgendwelchen wirklich wichtigen Menschen, die irgendwelche wichtigen Prozesse steuern könnten, was sie ja nicht können. Also Politiker steuern ja nicht kapitalistische Strukturen oder sowas, sondern die bieten sich da an, die liefern Konzepte und sagen, guck mal, bei uns ist alles Gucci.
Sie steuern sie nicht, aber sind natürlich ein Teil davon.
Sie sind ein Teil davon, aber Angela Merkel, wenn ich mir die angucke, wie die ihre Politik betreibt, dann wirbt sie mit dem Standort Deutschland, weil sie sagt, hier ist so unglaublich viel soziale Sicherheit. Und auch die Wirtschaft sagt irgendwie, na, Standort Deutschland ist deswegen gut, und wenn wir nur unsere Zentralen da überall hinlegen, weil es hier so viel soziale Sicherheit gibt. Und die Menschen, in der Tat sind wir in Deutschland in unserer Situation sehr gegeißelt und auch sehr anonymisiert. Ne? Wenn du eben beschrieben hast, dass wir selber schon komplett warenförmig strukturiert sind, von unsere Bedürfnisse nicht mehr fassen können, ist das ein Ausdruck davon. Was also immer in dieser Zeit passiert, während wir hier in der BRD diesen Besuch haben werden, finde ich, ist erstmal eine Form von Ausdruck. Da gibt es überhaupt noch jemand, der sich für irgendwas interessiert. Dann finde ich es spannend, dass da irgendwie auch international möglicherweise irgendwas aufläuft. Und na, die Frage mit, was ist der schlaue Protestform, da ist man so im Vergleich. Und ich finde, das macht die Linke seit Jahren. Es wird immer dieses Spiel gespielt, ich mache das besser als du, ich kann das besser als du. Und hier bist du irgendwie unschön und deswegen kann ich mich nicht mit dir verknüpfen. Nun machen da mal irgendwie alle was. Und ich würde mir wünschen, wenn an dem Tag rauskommt, es ist keine Einheitlichkeit da, außer dass da irgendwie alle was machen oder eine Zeit lang irgendwie alle was machen. Und wenn sich dann wieder Kontakte knüpfen und also auch, dass wir hier uns die Frage stellen, ob es dann keine Strukturen mehr gibt, die sowas überhaupt sinnvoll nutzen könnten oder gestalten könnten, ne? Und die Frage beantworten könnten, was wäre eine schlaue Protestform, macht ja erstmal auch klar, dass wir da auch keine Einheit haben. Und ich könnte mir so vorstellen, wenn das überhaupt einen positiven Sinn oder nach vorne bringenden Sinn gibt, dass sich da möglicherweise auch neue Vernetzungen ergeben und auch Diskussionen anders geführt werden. Und ja, dass das so die Plattform ist und dass alles andere erstmal auch eine Überforderung ist und auch gedacht wird schon wieder im Sinne von Erfolg und Misserfolg.
Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Weil ich glaube, ein großes Problem, also du sagst, es gibt keine Einheit, und ich glaube, das gibt es auch wirklich nicht, das ist sehr heterogen, aber es ist natürlich so, dass die NGOs gerade versuchen, teilweise Sprachrohr zu sein, also Attac natürlich vorneweg, die ganze Zeit versuchen, wir reden für die Bewegung. Und, also, ja, also ich wollte es nur mal...
Habe ich nie so verstanden.
Okay. Ich habe es so verstanden bis jetzt, vielleicht kann ich dann auch berichtigt werden. Also und also es gibt ja Tendenzen, das zu dominieren, also halt irgendwie das für sich zu beanspruchen, dass man die Inhalte setzt und die anderen halt das irgendwie die Inhalte tragen. Aber das wollte ich nur kurz sagen. Also nur als wegen des, es gibt keine Einheit, es wird eine Einheit gerade produziert oder es gibt eine Grangel um eine Einheit, würde ich sagen. Es gibt Tendenzen dazu, irgendwie den, also eben auch diese Rostock, diese Aktionskonferenzen in Rostock, halt eben eine Stimme zu bilden, die halt gemeinsam spricht, allein nicht mehrstimmig spricht, sondern einstimmig spricht, gibt es Tendenzen. Und das ist auch, finde ich, auch gefährlich.
Ja. Und gibt auch nicht die Wirklichkeit wieder.
Nein, aber es gibt es ist halt.
Aber wir machen ja auch unseren Teil hier.
Ja, wir machen ja auch unseren Teil hier, aber ich...
Aber die Macht der großen NGOs, die Macht von Attac basiert darauf, dass sie sagen, sie repräsentieren die Bewegung. Und das ist ja auch das finde ich, macht den Sinn. Das macht den Sinn auch von dieser, wenn man sich jetzt diese Gewaltdebatte in der bei den Anti-Globus anguckt. Das ist auch der ganze Sinn. Es gibt halt dann einen Flügel, der sich irgendwie linksradikal selbst versteht und der halt sagt, wir schließen militante Aktionsformen nicht aus. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, die so eine bürgerliche NGO-Repräsentanz wollen, die halt sagen, das geht nicht und so, das ist gegen die Spielregeln, weil wir wollen hier euch repräsentieren und dafür müsst ihr brav sein und ihr müsst euch an die Formen halten. Und letztendlich, wo es wirklich nur darum geht, sich innerhalb von Spielregeln zu bewegen, die im Prinzip auch einen, wenn man es mal böse ausdrücken will, marktförmigen Protest beinhalten. Also man sich ja, also weil große NGOs, die vermarkten sich natürlich auch selbst, die müssen gucken, wie sie Spenden kriegen, die müssen gucken, wie sie irgendwie staatliche Fördergelder kriegen und deswegen müssen sie gut dastehen und das spielt bei diesen Protesten und bei der Form, wie die protestieren, eine unheimlich große Rolle. Und das Traurige ist nur, dass der einzige Punkt, der einzige Inhalt, wo das wirklich kracht, ist kein Inhalt, sondern ist die Form von, dass man Militanz einschließt, weil sonst ist nämlich dieses Gerede in meinen Augen, dass viele sagen, da gehen doch viele Linke, wir können doch da die richtigen Inhalte reinbringen, was weiß ich, was du vorhin meintest, Make Capitalism History, das ist natürlich eine reine Maulhuberei und irgendwie das ist so den Breiten machen. Ne? Also ich meine, gibt ja nichts Absurderes heutzutage, als zu sagen, wir machen jetzt den Kapitalismusgeschichte. Das ist sowas von Kraftmeierei, und jenseits von realer Analyse, dass ich das eigentlich, das ist nicht ernst zu nehmen. Das ist doch ironisch gemeint. Ja, aber das ist macht
in Bezug das auf wie hat es ausgesprochen? Der Slogan war Make Armut History. So, also.
Ja, aber es ist in dieser Form, es ist natürlich auch eine kokette Kraftmeierei. Ja, meiner Meinung nach ist das, wenn das ist, was dann als vermeintlich radikaler Inhalt daherkommt, oder dass man so ein bisschen sagt, wir halten uns nicht so ganz an die Spielregeln der Polizei und wir sind auch so ein bisschen militant, wir wollen blockieren und so. Ich habe überhaupt nichts dagegen zu blockieren. Ich finde es gut, wenn viele Leute das da blockieren und solche Zeichen und damit vielleicht irgendwie was da in Bewegung bringen für sich. Aber ich finde, die erste Frage wäre dabei erstmal, mit was für Inhalten eigentlich und was für Forderungen werden da eigentlich erhoben. Und da sehe ich im Moment eine ganz große Leerstelle. Ich sehe es nämlich so, dass die meisten Linken sich nur darüber unterhalten, wie können sie sich da am besten in Stellung bringen und wie können sie irgendwie die buntesten Aufkleber machen. Aber irgendwie gute Inhalte, die da vertreten werden, die sehe ich noch nicht, sondern ich sehe da halt diesen linken Markt der Möglichkeiten, der auch wirklich ein Markt ist.
Markt, ja.
Ja, ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, was aus meiner Sicht sinnvoll ist. Diese Aktionen finden ja immer statt, völlig unabhängig von unserer Meinung. Es gibt gesellschaftliche Konstellationen, es gibt linke Gruppen, es gibt Interessensgruppen. Und wenn solche Events stattfinden, dann laufen Sachen.
Das ist auch nicht immer schon so gewesen.
Naja, also gut,
jetzt
schon seit langem gibt es immer ganz besondere Anlässe, wo du hundertprozentig davon ausgehen kannst, da wird mobilisiert, da tut sich was.
Same procedure. Für mich ist die Frage,
ich würde jetzt eher sagen, nimmt man das zum Anlass, weil es eben stattfindet, um sowas zu machen, was wir gerade machen. Das ist für mich eine sinnvolle Aktion, Beispiel. Also sozusagen darüber zu diskutieren, was wir für eine Kapitalismuskritik haben und uns auch darüber zu verständigen, was vielleicht an solchen Sachen sinnvoll ist und vielleicht nicht. Und da würde ich nochmal gern einen Punkt aufgreifen, den du nämlich erwähnt hast, wo ich es viel sinnvoller fände, zum Beispiel was zu tun. Aber das ist jetzt tatsächlich auch diese Alltagsgeschichte, wo man teilweise tatsächlich auch alleine ist, ne? Oder sich alleine fühlen könnte. Du hast vorhin von den Studiengebühren-Boykotteuren und Boykotteurinnen gesprochen, die auf der Demo waren. Ne? Also ich fand, es waren jetzt nicht so viele, aber es war immerhin ein sichtbarer Block. Ich habe mich in den ganzen letzten Monaten damit befasst, wie das mit dem Boykott läuft. Und eins der Hauptargumente, warum Studierende, das ich zigfach gehört habe, ja, warum Studierende sich dem Boykott nicht anschließen, war das Argument, dass sie Angst haben, dass das Treuhandgeld auf das Konto, was da eingezahlt wird, gestohlen wird.
Nein, nicht
ernsthaft. Ja. Und also da finde ich, krasser kann sich im Grunde die Warenförmigkeit im Bewusstsein ja schon gar nicht mehr ausdrücken, dass man sozusagen vor lauter Angst, dass, ja, weil das Geld wird überwiesen auf so ein Treuhandkonto für den Boykott. Mhm. Und da gibt es natürlich einen Anwalt oder irgendjemand steht dafür.
Man überweist und das direkt auf ein Konto von einem Anwalt.
Jetzt gibt es offenkundig Ängste, dass mit diesem Geld Unregelmäßigkeiten passieren könnten oder dass es tatsächlich geklaut wird. Also ich habe das gehört, bis so Argumente, dann packt er das ein und haut ab. So. Das heißt, Leute sagen sowas, die dann lieber 6, 7, 8 Semester Studiengebühr zahlen, als vielleicht tatsächlich einmal eine Gebühr zu verlieren. Ne? Und das den Leuten bewusst zu machen, da mal anzusetzen, dazu eine Aktion zu machen, da mal irgendwie Satire oder irgendeine Aktion, um den Leuten mal den Spiegel vorzuhalten, was ist das eigentlich für eine Denkweise? Das, finde ich zum Beispiel, wäre eine sinnvolle Geschichte so im Alltag halt. Ne? Ja. Immer überall, wo diese Situationen auftreten, die ja permanent überall auftreten, ne? Da einzugreifen. Aber dazu brauchst du natürlich erstens eine Vorstellung dessen, was du kritisierst am Kapitalismus. Ne? Mhm. Wenn du die Ausbeuter kritisierst, ist das ja kein Thema zum Beispiel. Würde jetzt nicht unbedingt ein Thema sein. Und zum anderen brauchst du natürlich letztlich schon ein Background, irgendeine Form von Zusammenhalt, Organisation, Netzwerk, wie immer du das bezeichnen willst. Also für mich ist gar nicht so die Frage, ob das zentral ist oder dezentral. Du brauchst einfach sozusagen ein Umfeld, das sozusagen auch in diese Richtung wirkt. Ne? Aber für mich ist an jedem Punkt, wo solche Situationen sich manifestieren, finde ich das letztlich sinnvoller, da was zu machen. Ich glaube, da würde auf Dauer mehr rüberkommen und bei den Leuten vielleicht auch eher was hängen bleiben als bei solchen Events.
ich würde ganz kurz noch mal kurz was dazu sagen, weil ich studiere ja auch noch. Ja. Und habe auch mit sehr vielen Studentinnen darüber geredet in letzter Zeit, über diesen Boykott. Und ich habe dieses Argument nie gehört, ehrlich gesagt. Ist interessant. Die große Befürchtung, die ich immer gehört habe, ist, man wird exmatrikuliert und dann mit dem Problem allein gelassen. Und dann mit dem Problem allein gelassen. Und da war immer, habe ich dann immer versucht zu argumentieren, nein, dafür gibt es ja dann eben diesen Verein sozusagen und auch die Leute, die sich darum kümmern. Und es wird dann niemand mit allein gelassen mit diesem Problem. Also das ist eine Gefahr, die besteht. Die steht ja auch in ihrem... in ihrer Anweisung, sozusagen in ihrem in der Anweisung drin, dass sie das nicht verhüten können. Das können sie ja auch nicht. Aber dass sie damit die Leute nicht allein lassen. Und aber für mich ist das so was Ähnliches, dieses Vertrauen zu haben in so eine Gruppe, die sich da gegründet hat. Also ob dann jetzt irgendwer auf diese wahnsinnige Idee kommt, der Anwalt macht sich mit dem Geld über alle Berge, was irgendwie schon so dermaßen absurd ist. Aber auch dieses Vertrauen, nicht allein gelassen zu werden. Mhm. Irgendwie anscheinend schon nicht da ist. Also dass eben das eher so ein ganz starker Punkt ist. Ja, aber dann habe ich am Ende das Problem am Hacken. So, ich bin dann raus und keiner kümmert sich um mich. Wo ich schon ganz stark dieses Gefühl habe, ist wirklich diese Isolierung da. Und ich fand nämlich, du meinst, es waren nicht so viele, dafür, wie die Stimmung gerade an der Uni ist, fand ich es erstaunlich viele. Deswegen habe ich das gesagt. Also
ich finde, Leute, es geht noch viel weiter. Also der Punkt ist ja, dass sich die Leute selbst als Individuum, oder was heißt selbst, eine besondere Eigenschaft ist ja, dass sie sich auch als Individuum nicht zutrauen, dagegen anzugehen. Ja. Also einmal die Angst, alleine zu sein, aber man kann auch alleine was machen, so ist es ja nicht. Und
naja, aber es ist immer schon besser, sich zu organisieren und nicht alleine zu sein.
Natürlich, aber ich finde, das ist auch natürlich schon auch ein Ausdruck des Konkurrenzverhältnisses und in welcher Situation man immer steckt hier. Ne? Okay, ich war gar nicht dran.
Ja, Produktionsbedingungen, vielleicht ist das doch nochmal ein Stichwort, was ich aufgreifen könnte. Es geht eben um die Art und Weise, wie wir produzieren. Und da wollte ich sozusagen als Vorschlag oder Frage in den Raum nochmal stellen, was ist denn eigentlich Kritik, was ist unser Verständnis von Kritik? Und so wie ich das in meiner Ausbildung, ich bin Soziologe, gelernt habe, bedeutet ja Kritik erstmal nichts anderes als Maßnehmen zu vermessen, irgendwie sozusagen zum Hausen. Und danach kommt sozusagen, wenn man den Raum oder den Gegenstand vermessen hat, dann kommt die Diagnose, dann kann man irgendwie feststellen, was ist sozusagen das Problem, und dann kommt die Therapie und dann löst man das Problem und scheidet weiter dann. Vielleicht lange Rede, kurzer Sinn oder sowas, vielleicht bedarf es doch tatsächlich irgendwie eher methodischer Ansätze, um sozusagen das Handwerkszeug der Kritik einfach wieder zu erlernen, zu sagen, wie kann ich denn irgendwie jetzt von diesem Ware, ich schaue in die Welt hinaus und sehe Ware um mich herum, wie kann ich denn die Schritte vollziehen, von dieser Ware zur Erkenntnis von Welt zu kommen. Das ist also sozusagen die Logik, die auch Marx im Kapitalband 1, erster Satz, mit drin hat, und einfach sozusagen diese Methode in dem Sinn wieder zugänglich zu machen und den Leuten sozusagen, die 10, 20, 30 Jahre jünger sind, nicht zum Vorwurf zu machen, dass das Bildungssystem versagt hat.
Den ersten Satz aus dem Kapital möchtest du sicher nochmal aus dem Gedächtnis zitieren.
Du willst jetzt einen Textabgleich machen.
Nee, einfach, ich glaube, die meisten Hörerinnen haben den nicht im Kopf.
Wortgemäß, also textgemäß, weiß ich nicht mehr, aber sinngemäß ist es so, ich schaue in die Welt und die Welt ist voller Waren. Und er fängt dann an, sozusagen sich über diese Waren, die er sieht, Gedanken zu machen, entfaltet dort seine Werttheorie. Ihr dürft mich gerne korrigieren, ich bin jetzt kein Experte.
Also keine große Korrektur, aber ich finde ja, das Interessante ist doch genau am Kapital, dass es eben nicht das Subjekt ist, das sozusagen nicht als Ware schaut, sondern genau, wenn ich den Satz richtig erinnere, ist es tatsächlich so, die Welt ist eine große Ansammlung von Reichtümern. Und tatsächlich ist da ja das Interessante, dass eben genau das schauende Subjekt immer schon selbst dann eigentlich seine eigene Warenförmigkeit versucht zu erkennen. Und das ist ja, das ist sozusagen das, was ja auch das erstmal die Werf des frühen Kommunismus ist, nämlich die eigene Proletarität zu verstehen. Und das ist sozusagen, ich meine, da würde ich dann doch sagen, dass das immer noch das ist, was das, glaube ich, über mich, wenn Sie im Ganzen geacht kann, also es wird dann über Make Capitalism History geredet, es wird aber genau nicht über die, also was wir jetzt ja auch schon mehrfach hatten, über die eigene Warenförmigkeit gesprochen oder dann auch die Warenförmigkeit von Protest kritisiert oder eben die konkreten Warenformen und Verkehrsformen, die dann hier in Deutschland produziert werden und so weiter. Also das wäre genau diese ganze Reihe, wo man sagen kann, natürlich gibt es überall Ansätze, aber ich glaube eben, dass das eben nicht der Konsens ist. So.
Ja, das ist, also ich würde sagen, also es spiegelt sich. Achso, darf ich nur?
Ich gehe
letztlich spiegelt sich halt tatsächlich wieder, dass eine ganze Epoche in einer bestimmten Form von Kapitalismuskritik eigentlich niedergegangen ist. Die mehr sozusagen den Kapitalisten, die auch kapitalistische Ausbeutung kritisiert, die proletarische Ausbeutung. Und dass eigentlich die Kritik der wahren Form selber, das, was eigentlich Marx intendiert im ersten Abschnitt des Kapitals, von wo er ja ausgeht überhaupt und das Kapital, die Kritik des Kapitals entwickelt, ne? Dass das eigentlich historisch bis im Grunde in die Zeit des Beginns der Studentenbewegung nirgends eine reale Bedeutung hatte. Es gab immer Gruppen, sehr kleine, die das irgendwo im Sinn hatten. Es gab auch in der Sowjetunion natürlich die Debatten über die Abschaffung des Geldes, aber das war mehr aus der Not herausgeboren, aus der Situation. Aber es gab ein gewisses Bewusstsein darüber. Aber letztlich danach ist es ja nirgendwo mehr. Che Guevara hat noch ein bisschen davon gesprochen in Kuba, aber damit konnte das kubanische Regime überhaupt nichts anfangen. Also der hatte ja noch diesen wahren kritischen Ansatz. Und danach ist es eigentlich nirgendwo mehr vorgekommen. Und die kritische Theorie Frankfurter Schule und die das in bestimmten Bereichen aufgegriffen haben. Ich habe neulich mal gelesen, dass als die ersten Hefte von denen rauskamen, während vor dem Faschismus und während des Faschismus, dass die 32 Abonnenten hatten. Das heißt, man macht sich heute überhaupt keine Vorstellung, wie wenig Leute überhaupt wussten, was da diskutiert wird. Und eigentlich erst mit der Studentenbewegung kommen zumindest in Europa die ersten breiter, größer wieder Ansätze von sowas wie einer wahren Kritik, einer Ideologiekritik, einer Denkformkritik. Und ich glaube, das ist das Problem, dass das einfach immer noch sich historisch überhaupt noch nicht ausgebreitet hat, schon gar nicht hegemoniefähig ist. Und dass das erst ein längerer Prozess ist in Abgrenzung und auch in Kritik des, was man vorher am Kapitalismus, wie man vorher den Kapitalismus kritisiert hat. Und das macht halt, glaube ich, die enorme Schwierigkeit aus. Weil da kritisierst du auch das Subjekt, jedes Subjekt. Und nicht irgendwelche Personen, ich der Kleine, da die Großen.
Am Ende sogar das autonome Subjekt.
Du musst dich sogar selber kritisieren. Ne?
Ja, das autonome Subjekt
genau,
musst du
am Ende auch in Frage stellen. Und ich glaube, das geht an den Kern. Und das ist sehr schwer, glaube ich. Und das muss halt noch kommen, die Methode und so weiter, das zu machen.
Andererseits, ich glaube, das heißt, damit beenden wir die Sendung. Ich bedanke mich natürlich nochmal bei allen Beiträgerinnen und Beiträgern. Wissen wir natürlich auch, dass zum Beispiel andere Versuche wie die Situationistische Internationale von ausgesprochen kleinen Clubs waren, die dann zum Teil plötzlich historisch doch eine außergewöhnliche Wirkung hatten. Und insofern lässt sich ja nochmal an dieses komische Flaschenpostkonzept, die Flasche, die wir jetzt hier so in den Äther geworfen haben, schauen, dass das natürlich immer solche Diskussionen dann an anderen Stellen weitergeführt werden.
Das ist eigentlich ein schönes Abschlussbild, Flaschenpostkonzept, wenn man an Heiligen Damm denkt, weil es ja irgendwie auch am Meer ist. Und man könnte ja auch sagen, wir schmeißen das irgendwie in die Ostsee und mal gucken, wo es was zurückkommt. Vielleicht landet es dann im Atlantik oder so, wir wissen es nicht. She's been told all the past. She has seen all the tears. She has shared all the loves. She has been the calming voice. She's been told all the past. She has seen all the tears. She has shared all the laughs. She has been the coming voice. She's been told all the past. She has seen all the tears. She has shared all the laughs.
bakery and the crowd. She is by my side. Like a light in the dark, like a drop in the sky.
She has been.